Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie einmal mehr ganz herzlich dabei QS24 im Format Gesundheit. Heute möchte ich mich mit Ihnen bzw. mit meinem Studiogast unterhalten über ein Thema, nämlich die der Borreliose. Wer kriegt sie, warum kriegt man sie, wie kriegt man sie wieder los? Das sind alles Thema vom heutigen Sendeinhalt, wozu ich den wahrscheinlich einer der bekanntesten Ärzte aus Deutschland eingeladen habe. Ganz herzlich willkommen, Dr. Med. Volker Meissner.
Danke für die Einladung.
Gerne. Lieber Volker, du bist das Lexikon für mich, oder? Ich sage immer wieder, alles, was man in Wikipedia findet, finde ich bei dir.
Naja.
Aber eben ein bisschen ganzheitlicher. Ich sage, das ist vielleicht ein bisschen einseitiger auf der einen Seite da und du bist eigentlich diejenige, die Person, die beide Seiten verbindet, also auch die geistige Komponente, die zu einer Krankheit mit hinführen kann und auf der anderen Seite natürlich die körperlichen Symptome so vereint. So, diese Borreliose-Geschichte verbreitet sich meines Erachtens wie ein Lauffeuer, immer mehr. Früher hatten es wenige, heute haben es immer mehr. Man redet schon davon, dass Mücken allenfalls das übertragen können, Borreliose. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erklären?
Ja, also Borreliose, wenn du sagst, es werden immer mehr, das hat zwei Effekte. Erstens, weil die Fallzahl steigt, aber auch, weil man immer mehr herausfindet, was eben auch Borreliose ist, was früher nicht als Borreliose gehandelt wurde.
Ah, es war schon da, aber also man hat es...
Ich denke, dass früher auch schon viele Leute Borreliose hatten, es einfach nicht diagnostiziert wurde.
Okay, und ja, was für Symptome?
Rheumatische, das heißt Gelenkschmerzen, Weichteilschmerzen.
Dann hatten die einfach Rheuma?
Kopfschmerzen, Müdigkeit, solche Sachen, Antriebsschwächen, okay. Konzentrationsschwächen, ja. Langzeiterkältungen, wo man aus dem Schnupfen oder aus einer Grippe nicht mehr rauskommt, so verschiedene Sachen. Da gibt es verschiedene Erkrankungen, die mit Viren, Bakterien zu tun haben, eben auch mit Borrelien.
Aber das waren doch jetzt gerade eine Dutzend Diagnosen, wo vielleicht der eine oder andere Zuschauer auch hat und der ist andernfalls der Meinung, er hätte Rheuma, aber es muss gar nicht so sein.
Nein, also, Rheuma ist ein Sammelbegriff von, weiß ich nicht, 250 verschiedenen Symptomvarianten. Und der eine hat es halt mehr in Gelenken, der andere hat es mehr in Weichteilen. Es gibt so Unterschiede. Ja, es gibt Rheuma mit Rheumafaktor und ohne. Also bunte Mischung ist das. Mhm. Und in den letzten Jahren ist es auch in der Schulmedizin einfach häufiger, dass Rheumatologen oder Menschen oder die Patienten, die solche Symptome haben, relativ automatisch auf Borrelien-Antikörper untersucht werden. Das ist eine Wende, eindeutig eine Wende. Und es werden immer mehr Borrelien-Erkrankungen festgestellt. Deswegen mein Verdacht, dass es früher auch schon viele gab, die das hatten, aber es wurde halt nicht erkannt. Das ist aber kein Fehler der Schulmedizin. Es war halt nicht en vogue. Jetzt weiß man es halt, jetzt wird es untersucht. So, und deswegen ist die Dichte der Erkrankungen einfach häufiger. Was aber das sagt, es ist eine ernstzunehmende Erkrankung, auch von der Häufigkeit her. Und die Übertragungswege sind komplizierter, als wir uns das vorgestellt haben. Ja, früher hieß es, du brauchst eine bestimmte Zecke. Die beißt dich und dann werden diese Spirochäden, das sind die Erreger der Borrelien, die Borrelien sind so korkenzieherartige Bakterien, die werden übertragen. So, und da gibt es ein paar Statistiken, die sagen, nicht jeder Zeckenbiss überträgt, also nicht jede Zecke hat Borrelien, die sie übertragen könnte. Nicht jeder Stich oder Biss einer borrelienbehafteten Zecke führt zu einer Erkrankung. Und nicht jeder, der Borrelien in den Körper bekommt, erkrankt dann auch schwer dran. Ja, das heißt, es gibt so eine Kaskade, wo das weggeht. Es gibt immer wieder Fälle von auch jungen Menschen, die sehr starke Borrelien-Erkrankungen durchmachen. Wenn sie berühmt sind, mir fällt der Name jetzt leider nicht ein von dieser Sängerin, die 3-4 Jahre jetzt ausgefallen war.
Ja, diese
und die sich jetzt geoutet hat, sagt, ja, ich bin ausgefallen, weil ich Borreliose hatte. Die bin ich jetzt los, jetzt bin ich wieder auf der Bühne. So soll auch heißen, es ist heilbar. Also man kann tatsächlich die Borrelien bekämpfen. In unterschiedlicher Weise. Da unterscheidet sich die Schulmedizin ein bisschen von der Ganzheitsmedizin. Aber auch die Antibiotika machen Sinn.
Also ich höre ja sehr häufig im Bereich Borreliose dann das Wort Hirnhauterkrankung.
Die Borrelien gibt es in verschiedenen Stadien, die Erkrankung. Das Stadium 3, die Neuroborreliose, ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, auch des Hirns. Nicht zwingend mit einer Hirnhautentzündung einhergehen, die man klinisch feststellt, dass die Leute wirklich schwer krank sind. Das ist eher die Frühsommer-Meningoencephalitis, SFME, die wird auch durch Zecken übertragen. Aber das sind nicht die Borrelien, das ist ein Virus, der da übertragen wird. Ja? Ich bin überzeugt, dass es Leute gibt, die beides haben. Ja? Und diese FSME, die ist regional begrenzt. Die hast du in der Regel an der Donau entlang. Es gibt so bestimmte, zumindest in Deutschland, Schweiz weiß ich nicht, gibt es bestimmte Regionen, wo die einfach häufiger ist. Ja, und wo man eben dann bei Zeckenbissen aufpassen muss, wo man sich jeden Abend halt, wenn man gerne wandert oder sowas, von Zecken befreit. Nur ist der Blick auf die Zecke auch ein bisschen eng, gerade bei der Borreliose. Man weiß mittlerweile, dass alles, was sticht und Blut saugt, Borrelien übertragen kann. Also das ist jetzt nicht wirklich nur auf die Zecken beschränkt. Es gibt die Theorie mittlerweile, dass man auch über Speichel Borrelien übertragen kann. Das heißt, dass ein Borrelienträger durchaus in der Lage ist, einen anderen Borrelien zu übertragen, wobei der nicht zwingend erkranken muss. Mhm. Ja, vielleicht dann auch noch hierzu etwas. Deswegen wird auch nicht jeder krank, der Borrelien sozusagen eingestochen bekommt von der Zecke. Man muss ein gewisses Milieu haben. Das heißt, der Körper muss in einer bestimmten Abwehrschwäche sein, damit die Borrelien sich auswirken können.
Also jemand, der gesund ist, viel Grünzeug isst, eine ausgewogene Ernährung mit wenig Zucker, wenig Kohlenhydrate, der hat eigentlich die stärksten Abwehrsysteme, um auch solchen Borrelien entgegenzutreten.
Auch das. Und was wir immer wieder finden, also ich persönlich habe noch keinen Borrelien-Erkrankten gefunden, der nicht eine Schwermetallbelastung gehabt hätte. Ach. Ja, also man muss schon schauen, ob da noch Quecksilber im Körper ist, Amalgam. Also
speziell Mund.
Ja, Fisch. Quecksilber aus dem Fisch, fast noch häufiger als Amalgam. Es wird ja seit ein paar Jahren, also zumindest in Deutschland, immer weniger, Gott sei Dank, Amalgam eingebaut. Ja, wird immer mehr Kunststoff genommen, der andere Konsequenzen hat. Aber es ist zumindest nicht das Amalgam. Aber wenn einer sich von Thunfisch ernährt, dann kann er sich auch Amalgam einbauen lassen. Das ist dann nicht für Unterschied. Ja, da hast du Quecksilber. Das macht den Körper einfach für Borrelien angreifbarer.
Also das zeigt schon ganz klar, dass diese Schwermetallvergiftung letztendlich immer am Immunsystem nagt. Ja. Und wenn noch ein zweiter Herd kommt, dann ist es einfach zu viel. Ja, also da kann auch die Vesti-Ernährung letztendlich nicht dazu nicht halten,
nicht verhindern,
wenn der Darm bricht.
Hast einen Doppelschlag, ne? Mhm. Genau. Da muss man drauf schauen. Diese Schwermetalle auszuleiten, ist nicht immer so ganz einfach, aber gehört halt mit dazu.
Ich habe schon gehört, dass da empfohlen wird, ein-, zweimal im Jahr eine Entgiftung zu machen.
Die muss aber ein Profi machen. Auch durch Entgiftung kann man viel schlechter machen, viel schlimmer machen. Ja. Und es sind nicht immer nur Schwermetalle. Was immer mehr dazukommt, ist Aluminium. Das ist ein Leichtmetall, hat aber biochemisch gesehen eher so eine Wirkung mit des Schwermetalls. Setzt sich in bestimmte Proteine rein, zwischen die Schwefelgruppen der Aminosäuren und hält das einfach fest. Und dann kann das Protein sich nicht mehr richtig entfalten, nicht mehr wirken. Und dann werden ganze Hormonstrecken gehemmt.
Bringst du das nächste Wort Aluminium? Früher hatten wir das in den Deos, oder?
Immer noch drin. Ja, mittlerweile steht bei vielen eben drauf 0%.
Ja, ja.
Aber es ist in den meisten immer noch drin.
Ja. Auch wenn da draufsteht kein Aluminium?
Nein, wenn da draufsteht 0, dann ist da keins drin. Okay, aber es gibt noch sehr viele, wo es drin ist.
Ja, ja, klar. Aber es immerhin kommt eine Bewegung, oder?
Ja.
Und dann haben wir nicht auch Aluminium in den Impfungen drin?
Als ja, Impfstoffe hast du mit drin. Wo es noch häufiger ist, das sind diese Magenschutzmittel. Also es gibt Mittel, die man halt einnimmt, wenn man Gastritis hat, wenn man also Refluxerkrankungen hat. In diese Mittel haben in der Regel alle Aluminiumhydroxid als Grundlage. Das heißt, da kriegst du Aluminium pur geliefert.
Erstaunlich, wenn ich sowas höre. Hä? Okay, und jetzt muss man das Aluminium wieder loswerden. Und da sagst du, da kann man nicht einfach 0815 Entgiftung machen, sondern es braucht schon eine spezielle Entgiftung.
Ja, also die Reihenfolge muss halt stimmen. Entgiftung ist en vogue. Detox überall. Ja, jeder macht irgendwo einen Detox und viele Leute werden danach eher richtig krank, weil man halt ein paar Regeln vergisst. Ja, Entgiftung ist im Körper vorgesehen, sonst wird man nicht mehr leben. Der hat also wirklich sehr, sehr leistungsfähige Entgiftungsmechanismen. Das sind im Prinzip zwei Ebenen. Die eine Ebene nimmt die Gifte, macht sie löslich und die zweite Ebene nimmt die gelösten Gifte und scheidet sie aus. So. Wenn das miteinander gut harmoniert, bist du deine Gifte relativ schnell wieder los. Wenn du eine Entgiftung startest, was die Ebene 1 sehr stark macht, dann kriegst du viele Gifte aus dem Gewebe gelöst.
Und jetzt muss es gebunden werden.
Und jetzt geht es nicht raus, weil halt die Ausführungskanäle nicht da sind. Das heißt, du hast eine Umverteilung, die es in der Regel schlimmer macht als vorher. Wenn du nur die Stufe 2 groß machst, passiert überhaupt nichts, weil von oben nicht mehr kommt. Das heißt, ich muss also schon mehr überlegen, wie ich entgifte. Dann gibt es so Sachen wie Koriander. Koriander ist ein super Stoff, tolles Gewürz, auch zum Kochen wunderbar gebraucht. Tolles Ausleitungsmittel, gerade für Schwermetalle. Fängt Quecksilber Allerdings auch Zink nimmt alles, was schwer ist. Also nimmt auch ein paar Mineralien mit, die wir gut gebrauchen können. Da kann aber Koriander nichts dafür. Das
macht ja, ist halt so. Ja.
Und wenn ich zu früh Koriander einsetze bei Quecksilber belasteten Patienten, kann sein, dass ich die Blut-Hirn-Schranke damit öffne und das Quecksilber ins zentrale Nervensystem reingeht, wo es noch gar nicht war. Ja, das heißt, ich muss wirklich erstmal schauen, Ausführungsgänge aufmachen. Also ich sage mal, wie ich meine Entgiftungszyklen mit meinen Patienten mache. Die nehmen 2-3 Wochen homöopathische Präparate, die Niere, Leber, Bindegewebe und die ganzen Sachen aufmachen. Und nichts anderes passiert, als dass die Ausscheidungsfähigkeiten erhöht werden. Die Möglichkeiten, das ist schon eine Art Entgiftung auch, also kommt schon was raus. Aber ich gehe nicht gezielt an die Schwermetalle. Sondern ich mache einfach so eine Grundentschlackung, wenn du so willst, und eben die Kanäle auf. Und in einem zweiten Schritt, da nehmen wir spezielle Medikamente, die die Gifte aus den Zellen rausholen. Aber ich weiß dann, dass in der Stufe 1 das, was da mehr kommt, in der Stufe 2 abgefangen werden kann. Sodass das auch dieser vermehrte Andrang weg kann. Ja, und dann hast du in der Regel keine Gefahr. Ich sage in der Regel, weil uns auch immer noch der eine oder andere Patient mal entwischt, wo vielleicht doch die Blut-Hirn-Schranke schon zu früh auf war oder sowas. Da steckt man nicht immer so drin. Aber du kannst das relativ einfach vorstellen, wenn du eine starke Schwermetallbelastung im Bindegewebe hast, also außen, und eine geringe Belastung im zentralen Nervensystem, dann hast du ein Gefälle. Wenn da eine Tür aufgemacht wird, fließt es dahin, wo noch weniger ist.
Mhm. So. Ja, ich habe es ganz deutlich verstanden, was du gesagt hast, aber eigentlich ist das ein wirklich ein Fingerzeig, was du jetzt da uns mitteilst, weil ich kenne Dutzende Leute, die machen ständig irgendwelche Entgiftungen. Und ich glaube, ein bisschen Chlorella und ein bisschen Spirulina und schon wird entgiftet.
Ja, wird ein bisschen entgiftet. Also wenn du dich auf Chlorella und Spirulina beschränkst, wird ein bisschen entgiftet. Das ist auch okay. Ich habe Zahnärzte in meinem Freundeskreis auch, nicht nur als Patienten, aber die machen einmal im Quartal, immer in der letzten Woche, wenn sie ihre Kassenabrechnung machen, macht das ganze Personal Entgiftung mit Algen und so. Also wirklich eine natürliche Entgiftung. Das machen die routinemäßig, weil die sagen, wir bauen zwar kein Amalgam mehr ein, aber wir müssen es immer wieder entfernen. Ja, das heißt, die leben in diesen Dämpfen, weil sie es halt entfernen.
So. Ja, ja.
Und dann machen die einfach routinemäßig und damit sie nicht nachdenken müssen, wann, in der Zeit der Kassenabrechnung, machen die Entgiftung.
Ja. Und das nützt?
Das
passt für dich?
Das nützt, weil die einfach das immer wieder wegtun, was sie einlagern. Ja, und da muss man nicht großartig therapeutisch rangehen. Ja, da gibt es ein paar Homöopathika, ein paar Algen und sowas, die das binden. Super. Die Algen, vielleicht ein Wort dazu. Die Algen dienen dazu, dass die Schwermetalle, die gelöst worden sind und die im Darm in irgendeiner Form landen, binden, sodass die nicht wieder resorbiert werden können und wieder in der Leber auftauchen. Es gibt so einen sogenannten enterohepatischen Kreislauf. Das heißt, Sachen, die im Darm sind, werden gerne auch wieder mal über die Venen aus dem Darm rausgeholt, wieder der Leber anvertraut, dann muss die Leber die wieder entgiften. Und um das zu verhindern, schicken wir sozusagen die Chlorella und andere Algen mit in den Darm, damit die Schwermetalle einpacken und als Päckchen rausbringen. Ja, das ist das bei Schwermetallen sozusagen der Haupteffekt, ja, dass ich also die wirklich raustue. Deswegen mit Chlorella hast du immer einen Vorteil, dass du halt relativ große Moleküle entfernst. Und zwar sicher entfernst, sodass die nicht ständig im Kreislauf sind und die Leber anreichern.
Mhm. Ja. Also wenn wir jetzt kurz Zusammenfassung machen in die Prävention. Also wenn jemand wirklich sagt, ich möchte niemals Borreliosen kriegen, dann ist sicherlich mal eine gute Ernährung entscheidend und regelmäßig auch eine Entgiftung. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, er sollte sich halt auch mal checken lassen, ob er eine Metallbelastung hat. Da gibt es verschiedene Tests. Kann man im Urin kann man das machen, das kann man im Blut machen. Man kann Provokationstests machen, indem man ein Mittel schluckt, was diese Sachen eben provoziert. Kann sehen, was war vorher im Urin drin, was ist nachher im Urin drin. Und dann sich an einen wenden, der das halt auch versteht, der das machen kann. Da gibt es ein paar Leute, die können das. Und da gibt es Entgiften, da gibt es ein Buch von Dr. Mutter, heißt der.
Ja, der kenne ich nur zu gut, das ist unglaublich.
Lass dich nicht vergiften und so. Und das sind halt Dinge, Wahnsinn. Die wirklich laiengerecht geschrieben sind. Da steht schon unheimlich viel drin. Und wenn man das ein bisschen beherzigt, reduziert man auch seine Last, ohne dass man jetzt konkret in eine ständige Entgiftung rein muss und sich als Patient fühlt. Aber ein Borrelienpatient gehört einfach mit entgiftet. Das ist ein Teil der Therapie.
Okay. Und das ist eigentlich dann auch der Ansatz. Also jetzt Prävention haben wir mal besprochen. Und auf der anderen Seite, wie kriegst du einen Borrelienpatienten eigentlich wieder gesund?
Da hängt es davon ab, in welchem Stadium das ist. Es gibt die akute Borreliose, das heißt innerhalb der ersten 6-8 Wochen nach dem Stich. Vielleicht kennen auch viele diese Wanderröte, dieses Erythema migrans heißt es. Das ist so ein roter Kreis, der immer weiter wird. Also im Unterschied zum normalen Ekzem, wo eine Fläche rot ist und wächst, ist dieses Erythema migrans ein roter Kreis, der größer wird und das Zentrum hell bleibt. Das ist Erythema migrans. Ist nicht 1:1 mit Borrelien verbunden. Also nicht jede Borreliose zeigt sich im Erythema migrans, in dieser Wanderröte. Aber es ist ein ernstzunehmender Hinweis. Die Antikörper tauchen allerdings erst 6-8 Wochen nach dem Biss auf. Das heißt, wenn man sowas sieht, sagt man, das ist eine Borreliose und wird sofort behandelt und wartet nicht 6 Wochen, bis ich die Antikörper habe. Und da würde ich auch Antibiotika nehmen. Da gibt es klassische. Es gibt eine deutsche Gesellschaft für Borreliose. Die sind sich nicht ganz einig über die Goldstandard-Therapie, was einfach zu komplex ist. Aber so ein Doxycyclin am Anfang für 2-3 Wochen, das macht nicht viel kaputt im Körper, aber hat eine hohe Chance der Heilung, der Wirkung. Es gibt dann die chronische Borreliose, das heißt Borrelien, die im Körper sind, die manchmal aktiviert werden. Wenn ein Mensch im Immunsystem so ein bisschen schwächelt, dann kommen die Borrelien halt wieder hoch. Ja. Und dann gibt es ein Stadium 3, die Neuroborreliose, wo diese Borrelien also eben sich im Hirn auswirken oder im zentralen Nervensystem, also im Rückenmark und solche Sachen. Da wird es dann schwieriger, da muss ein Profi ran an die Behandlung. Das geht nicht so einfach ambulant nebenbei. Da muss man tatsächlich sich wirklich damit beschäftigen.
Ich habe einen Arzt kennengelernt in Basel, der macht das Borrelienbehandlungen mit Hyperhypooxie.
Ja.
Also wenig Sauerstoff, Borrelien kommen aus den Knochen raus, Sauerstoff draufhauen und dann sterben die wieder oder teilweise ziehen sie sich wieder zurück. Einfach mit diesen Schaukeltherapien, hast du davon auch schon
ja,
gehört?
Ja, das ist eine der Möglichkeiten. Die mögen Sauerstoff nicht wirklich. Nur haben die eine spezielle Fähigkeit, die können sich von ihrer Haut quasi trennen und können in die Monozyten reingehen, die eigentlich bekämpfen sollten, also in die weißen Blutkörperchen. Und da sitzen die, stellen wir uns mal so vor, die sitzen in dem weißen Blutkörperchen drin und sagen, ey, ja, findest mich nicht, bin schon da. Ja, das ist die L-Form, die ist ein bisschen schwieriger. Deswegen ist der Nachweis der Borreliose auch nicht immer so ganz einfach, weil wir nur in der Anfangsphase diese sogenannten Banden haben. Das ist so ein biochemischer Nachweis dieser Borrelien, vor allem der Antigene der Borrelienhaut, der Wand, ne, die Zellwand. Und das fällt später mal weg. Und dann muss man Tests nehmen mit diesem LTT, den Lymphozyten-Transformationstest, der das halt in einer späteren Form immer noch erkennt. Da gibt es spezielle Sachen. Der Test wird unterschiedlich bewertet. Schulmedizinisch wird er nicht so ganz stark bewertet wie aus der Seite der Ganzheitsmediziner. Also wir trauen dem Test mehr zu als die Schulmedizin. Aber wenn ich da was finde und er hat einen relativ hohen Wert, sagen wir 5, 6 oder sowas, dann würde ich sagen, ja, dann ist eine Borrelie da und möglicherweise in dieser L-Form. Das heißt, die ist nicht sichtbar. Dann kann man die unter Umständen mal in so einer Dunkelfeldmikroskopie sehen. Und man sagt, ey, pass mal auf, da ist was drin. Also man kann die tatsächlich dann sehen. 100-fache Vergrößerung schon, sieht man schon ganz gut. Und dann muss man die irgendwie locken. Ja, und da sind solche Sachen zum Beispiel auch drin, wo man sagt, wenn man denen das Milieu so ein bisschen wegnimmt, dann kommen die raus und suchen halt sich halt was anderes und in der Zeit kann ich sie dann wieder packen.
Und solange man nicht alle weg hat, ist es immer noch die Gefahr groß, dass sie sich wieder selber vermehren, oder?
Das auch. Das machen die Bakterien. Nein, halt, ne? Wenn man sie hat, ja, man muss sie wirklich versuchen rauszukriegen. Was sich immer wieder bewährt hat, das sind Nosoden. Das heißt, das sind homöopathische Präparate, die eine Information haben, die sozusagen das Gegenmittel auf einer informatorischen Ebene darstellen. Ja, so die Gegeninformation zu Borrelie. Jetzt muss man dazu sagen, dass viele Bakterien in der Mittelschicht der Arterienwände auftaucht. Die Arterien hat eine Innenhaut und die hat verschiedene Schichten. Und in der mittleren Schicht halten die sich gerne auf und werden vom Antibiotikum nicht erreicht. Da kommt nichts hin. Das heißt, die sind da absolut safe da drin. Können aber wirken, weil sie ihre Gifte halt auch aussenden. Und da kommst du nur noch mit Nosoden hin. Da kriegst du nur informatorisch. Weil die Informationen, da sind Zellwände, egal. Die kann da hin.
Damit hast du es jetzt schon mehrfach?
Haben wir schon mehrfach. Nur was noch gibt, das sind Biophotonen, 880 Nanometer. Das ist auch so eine Frequenz, die nicht so mögen. Und da gibt es eine Kombinationstherapie. Das ist ein Arzt in Pforzheim, der Dr. Wolzel, der das macht, der dann eben diese Borrelien-Nosoden, das heißt diese Anti-Information, auflegt oder ins Energiefeld bringt und gleichzeitig den Menschen an Biophotonen ranlegt. Also Biophotonen nicht ins Energiefeld, aber ins Blutsystem überträgt. Und diese Kombination ist schon sehr, sehr effektiv. Man kann das am Anfang mit Antibiotikatherapie halt auch mitnehmen, wenn es eine akute Sache ist. Was sich auch immer wieder als erfolgreich erwiesen hat oder zumindest als sehr gute Ergänzung, das sind Vitamin-C-Infusionen, wo man tatsächlich 7,5 mal 15 Gramm Ascorbinsäure in die Vene gibt.
So hoch?
Ja, ja. Also mit 750 Milligramm brauchst du da nicht anfangen. Da müssen wir schon, das ist auch nicht als Vitamin C gedacht. Also mit Vitamin C würde man mit 1-2 Gramm am Tag gut zurechtkommen. Das ist Ascorbinsäure. Das ist etwas, was zellgängig ist.
Also man schießt in der Regel aus allen Kanonen, wenn man Borrelien hat, auf allen diesen Ebenen. Ich habe noch eine kurze Geschichte. Ich hatte mal kürzlich ein Pärchen hier im Haus, beides um die 30 herum. Ich hatte mal die Sauerstoffverwertung gemessen. Die haben beide nur 2,5% Sauerstoff aufgenommen. Und beide haben mir gesagt, sie hätten Borrelien. So, und das Tragische dahinter ist, sie hat schon 4-mal in der Schwangerschaft ihr Kind verloren und hat gesagt, sie hatte immer das Gefühl, das Kind kriegt keine Luft. Mhm. Also das hat mir richtig wehgetan, sowas zu hören.
Ja, wenn sie selber nur 2% verwertet, eben, würde dem Kind auch nicht mehr übrig bleiben.
Also hat es schon mit den Borrelien auch wieder zu tun. He?
Ob da eine direkte Kausalität ist, das weiß ich nicht, da kenne ich den Fall zu wenig. Ja? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Borrelienerkrankung aushält bei jemandem, der nur 2% Sauerstoff verwertet und nicht seine 4-5, die man so normalerweise hat, ne, ist einfach höher. Weil ich einfach den Sauerstoff, den ich im Blut transportiere, oder weil ich auf den verzichte. Und der Sauerstoff hat halt auch reinigende Wirkung. Es gibt Bakterien, die leben ganz gerne ohne Sauerstoff. Wenn du den Sauerstoff gibst, ist das für die tödlich.
Aber es gibt natürlich auch die andere Seite, Erkrankungen, die man mit Sauerstoff wieder stärker machen kann. He?
Deswegen sollte man Schwangeren keinen reinen Sauerstoff geben, weil einfach der Embryo unter dem Sauerstoff leidet.
Ja, wieder im anderen Bereich. Sensationell. Ja,
Gott. Das Hirn leidet, die erblinden diese Embryonen. Ne? Die Kinder kommen dann blind zur Welt, wenn sie mit Hochdosis Sauerstoff behandelt worden sind, die Mütter.
Spannend. Einmal mehr hört man einfach, auch für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, manchmal werden wir immer mehr darin eingedrückt, Selbstverantwortung zu zeigen für unsere Gesundheit, versuchen das Beste und dann hört man wieder solche Dinge, dass man doch etwas macht, aber es wieder falsch macht. Also dann unbedingt suchen Sie sich Ihren Arzt, lassen sich beraten und informieren und begleitet, dass er Sie begleitet auf dem Weg hin zu Ihrer Gesundheit. Jetzt nochmals, man wird ja richtig süchtig und man klebt ja an den Lippen, wenn du so sprichst. Dich kann man noch viel mehr sehen an deinem Online-Kongress, den du regelmäßig machst, und zwar unter der Homepage forum-energiemedizin.de. Wir schreiben das unten ran noch als Laufbalken, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gehen Sie mal auf diese Homepage, loggen Sie sich mal ein. Ich habe gehört, es ist kostenfrei, diese Vorträge anzuhören. Da hören Sie noch andere Experten mit ihm zusammen als Moderator. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir diese Sendungen dann auch noch in unserem Schweizer Privatfernsehen aussenden dürfen.
Ja, gerne.
Das wäre großartig. Dann können wir Ihnen das natürlich dann auch noch schenken. Entweder über die Homepage, dann haben Sie alles beieinander. Sie kriegen auch als Dick, da können Sie es beim Autofahren hören, was ich persönlich immer gern mache, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Gut, Borrelien sind wir eigentlich durch, oder?
Ja.
Also präventiv, gutes Essen, regelmäßig sich nach Zecken absuchen, sollte unbedingt mal etwas sein. Dann hast du gesagt, kein Problem mit Antibiotika, muss halt mal sein, oder?
Richtig, ja.
Und wenn man in der Krankheitsschiene drin ist, dann sich einen Experten suchen und wirklich über alle Schienen entgiften, über alle Optionen, Vitamin C und so weiter nutzen.
Nosoden ganz
und
wichtig.
Und die Nosoden unbedingt, ja. Okay. Das ist in der Schulmedizin schon ein bisschen seltener, dass man das dann hören wird.
Spooky, ja.
Ja, da muss man die richtigen Experten finden.
Ja.
Okay. Also es gibt sie und selbstverständlich dürfen Sie auch jederzeit gerne mal eine E-Mail an Herr Dr. Med. Volker Meissner schicken. Vielleicht kann er Sie noch beraten für einen Arzt in Ihrer Gegend, wo er weiß, dass Sie gut aufgehoben sind. Vielleicht kennst du ein paar Leute, man kann es ja versuchen. In diesem Sinne, danke nochmals ganz herzlich, Volker. War mir wieder eine große Freude.
Danke dir.
Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke, dass Sie dabei waren und gerne sehe ich Sie ein anderes Mal wieder. Auf Wiedersehen.